Wie unterscheide ich positive von negativen Energien? Und wie kann man spirituell sein, ohne religiös zu sein? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Hartl Senf. Ich gebe heute meinen Senf dazu, zu einer bestimmten Szene, beziehungsweise auch zu einem Buch, das sehr entscheidend in dieser Szene ist. Das Buch ist vielleicht gar nicht allen von euch bekannt, das heißt A Course in Miracles, ein Kurs in Wundern. Und das ist als Buch relativ dick und schwerfällig, deswegen lesen die meisten das nicht direkt eins zu eins. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele heutige spirituelle Lehrer oder auch Romane, die davon geprägt sind, auf der Romanebene, zum Beispiel Der Alchemist von Paulo Coelho. Und von den Lehrern her, es gibt eine Überschneidung zu dem, was ein Eckhart Tolle zum Beispiel lehrt, eine Überschneidung zu dem, was Ken Wilber sagt. An manchen Stellen berührt das auch was Richard Rohr sagen würde. Oder bei uns im deutschsprachigen Raum sind ja so große Namen, Laura Marlina Seiler oder Veit Lindau. Und da gibt es wiederkehrende Gedanken. Ich persönlich habe mich in den letzten Jahren auch mit ein paar Leuten sehr herzlich befreundet, so ganz, ganz liebe Herzensfreunde, die von sich sagen würden, sie sind spirituell, aber gehören jetzt zu keiner Religion. Und da ist für mich ein Dialog draus geworden, oder nicht Dialog, in erster Linie Freundschaft, wo ich viel gelernt habe und wo ich kostbare und wichtige Sachen entdeckt habe, bei manchen Sachen auch Fragen habe. Und das möchte ich jetzt anhand von der Beschäftigung mit diesem Buch tun. Denn in dem Buch kommen eben, wie gesagt, einige wesentliche Grundgedanken vor, die so in der spirituellen Szene oft ähnlich hört, ne? Und was ich machen möchte, ich möchte beitragen dazu, dass wir einander an der Stelle auch nicht so schnell aburteilen und so. Und gleichzeitig hinspüren, wie die Eingangsfrage lautet, was unterscheidet denn gute von schlechter Energie oder was sind vielleicht auch Kriterien, wie eine Spiritualität tatsächlich heilshaft und heilend und wahrhaftig sein kann. Ich möchte mal 5 Punkte aus diesem Buch, Ein Kurs in Wundern, herausstreichen. 5 Einsichten, die ich sehr wichtig finde, die ich gut finde und die ich allgemein bei einigen der vorher genannten Lehrern oder allgemein in der spirituellen Szene, ist eine nicht einheitliche spirituelle Szene, aber halt so in diesem Markt, mir öfter begegnen und die ich wichtig finde. So, das erste Mal ganz allgemein gesagt, es gibt unfassbar viele Menschen, die sich nicht zu einer Kirche oder zu einer Religion zählen, aber die sagen, hey, es gibt da draußen was. Es muss mehr geben, es gibt was Größeres. Und Menschen kommen auf unterschiedliche Weise zu dieser Ahnung. Ne? Bei manchen Leuten ist es über die Natur, bei manchen über körperliche Wege wie Yoga, bei manchen Leuten infolge einer Therapie oder bei manchen Leuten auch über psychedelische Mittel. Ich habe mich in der letzten Zeit mit ein paar Freunden oder mit ein paar Leuten angefreundet, die diesen für mich persönlich eher ungewöhnlichen Weg gewählt haben. Also ich hatte ja eine Zeit so als Teenager, wo ich auch in so Szenen unterwegs war, wo es viele Drogen gab, aber ich selber habe mit psychedelischen Drogen nicht so intensiven Kontakt gehabt. Aber ich kann nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, ich kenne etliche persönlich, die auf LSD oder auf Pilzen oder sowas Erfahrungen gemacht haben, wo sie sagen, ich kann nicht bestreiten, dass es da was Größeres geben muss. Ich sage nicht, dass es automatisch, dass jede von den Erfahrungen 1:1 real ist, aber offensichtlich haben wir Menschen verschiedene Kanäle, dass wir offen sind für Transzendenz. Und das finde ich erstmal eine wichtige Erkenntnis. Die zweite wichtige Erkenntnis, die mich irgendwie berührt und freut, ist, dass in der spirituellen Szene und auch eben bei diesem Buch oder auch die Eva Maria Zuhaast, die bekannt geworden ist über dieses Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, es häufig sehr explizit dann auch um Gott geht. Und Gott oder diese mystischen Erfahrungen, die gemacht werden, haben was mit Liebe zu tun. Ich finde das irgendwie sehr interessant und positiv. Und hier wird oft gesagt, Mystiker aller Religionen oder unterschiedlicher Religionen kommen an einen Punkt, dass sie erfahren oder erkennen, dass es im Letzten in all dem um Gott geht und dass Gott die Liebe ist. Und, okay, kurz nachgeschaut, ob das läuft. Ja, läuft. Und Und das finde ich berührend und schön. Ich weiß immer nicht genau, wie man das genau einzuordnen hat. Aber jetzt zum Beispiel dieses Buch hier, was in den 70er Jahren sehr berühmt war, Paramahansa Yogananda, Autobiografie eines Yogi, der so beschreibt, wie er sein Leben als Yogi geführt hat. Und er kommt so am Ende seines Lebens oder auch am Ende des Buches immer klarer zu der Erkenntnis, ich lese mal vor, Gott ist Liebe. Deshalb kann sein Plan für diese Schöpfung nur in Liebe wurzeln. Und jeder Heilige, der bis ins Herz der Wahrheit vorgedrungen ist, kann das offenbaren. Das spricht dann auch über den Propheten Jesus. Und ich finde das bemerkenswert, dass es offensichtlich bei vielen so eine gemeinsame Erkenntnis gibt, dass es nicht nur um Regeln, um das Befolgen von irgendwelchen Ritualen geht, sondern im Letzten, dass ja, der Grund von allem die Liebe ist. Das Dritte, was ich bemerkenswert finde, ist, in vielen dieser Bücher, auch im Kurs für Wunder und so, gibt es einen Schatz an Weisheit, an lebenspraktischer Weisheit in Themen, die immer wieder kommen. Zum Beispiel die Bedeutung von Vergebung, auch loszulassen, dass wenn ich nicht vergebe und letztendlich Vergebung zurückhalte, ich mir selber schade. Oder Dankbarkeit, dass Dankbarkeit das Herz reinigt. Oder manifestieren, also dass das, was mein Mindset ist, dass das, was ich glaube, dass ich das nach außen ausdrücke, auch dass es sowas wie Glaubenssätze gibt, es innere Glaubenssätze gibt, die in dem Maße, in dem ich danach lebe oder Affirmationen, die ich ausspreche, in dem Maße ich sie ausspreche, prägen sie mein Innen. Oder auch das Prinzip von Saat und Ernte, das ist sehr stark auch hier. Du wirst das ernten, was du gesät hast vorher. Auch die Erkenntnis zum Beispiel stark in jenen, die sich dann mit Zen beschäftigen oder mit östlichen Meditationsformen, dass es nicht nur um Gedanken geht. Ja, bei Osho, also bei Bhagwan, hieß es über seinem Studienzentrum, put off your shoes and your mind. Ja, so leg deine Schuhe und deine Gedanken ab. Also die Erkenntnis, dass nicht alles nur übers Denken geht und überhaupt die Erkenntnis, dass es um einen ganzheitlichen Weg geht, dass der Körper dann eine Rolle spielt, dass es auch was mit Ernährung zu tun hat, mit Bewegung, mit Gefühlen, mit Musik, mit allen Sinneskanälen und nicht nur im Hirn und nicht nur im Tun. Das Vierte, was ich sehr wichtig finde, ist, es gibt jetzt beim Kurs in Wunder nicht so stark, aber jetzt bei anderen von den vorher genannten Sprechern oder Autorinnen und Autoren schon stark so Querverbindungen zur Psychologie. Tatsächlich, dass ja die Psychologie, wenn jemand eine Therapie macht zum Beispiel oder wenn ein paar Themen aufarbeitet, kommt man schnell auch an solche spirituellen Themen ran. So, das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Und das Fünfte, was ich einfach sehr, sehr schön finde, auch den Leuten, denen ich da begegnet bin in dieser Szene, die ich so kennengelernt habe, die meisten von denen haben ein Bild von Gott als sehr gnädig, als sehr freigebig. Oft sind Menschen, die aus traditionellen Religionen kommen, oft eher da ausgebrochen, weil sie dort eher einen Gott erlebt haben, der eng ist und kleinkariert und leibfeindlich und kleinlich und regelbasiert. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Leute dann nach anderen Wegen suchen. Das ist allgemein so für mich persönlich ein großer Schmerz, dass, glaube ich, ganz oft Christentum, auf jeden Fall Kirche, aber Religion allgemein viel mehr erlebt und verstanden wird als entweder ein soziales Konstrukt, so wir sind halt da dabei und so kulturell, oder tatsächlich als regelbasiert. Ich muss irgendwie das und das machen, damit ich das und das bekomme. Und das ist sehr defizitär. So. Ich habe unglaublich viel Wertschätzung und wenn ich jetzt an diese auch meine Freunde denke, möchte ich jetzt so mein Herz öffnen, was sind so Punkte, die ich aber im Gespräch anbringen würde, wo ich weiterfrage und wo ich aus meinem Glaubenshorizont als ein Mensch, für den Jesus so die Mitte und der Guru ist, ja, der Lehrer und natürlich Gott, wo ich anknüpfen würde bei einem weiterführenden Gespräch. In Respekt, ohne zu belehren, ohne zu sagen, das ist schlecht, das ist falsch, aber wo ich in Dialog gehen würde. Der Dialog kann auch gut so aussehen, dass ihr in die Kommentare unten reinschreibt, wenn ihr sagt, Johannes, da hast du das völlig falsch verstanden, in echt ist das so und so, das ist okay, ich lerne da auch noch dazu. Aber ein erster Punkt, da möchte ich euch erzählen von einer Begegnung. Ich habe persönlich sehr früh schon als Teenager und dann als Jugendlicher mich sehr begeistert für den Zen-Weg und finde das bis heute sehr eindrucksvoll. Und es war für mich irgendwie interessant, dass als ich in einem Flugzeug von irgendwo Amerika zurück nach Deutschland saß, in irgendeiner hinteren Reihe in der Economy Class, eng zusammengequetscht neben einer jungen Chinesin. Da fanden wir uns in einem interessanten Gespräch wieder. Und zwar hat sie ein Buch über Philosophie gelesen. Und so kam er über Philosophie ins Gespräch. Und dann hat sie gesagt, dass sie jetzt angefangen hat mit einem sehr strengen Weg des Buddhismus. War nicht direkt Zen, aber so ähnlich. In China, eben sehr Chinesin. Und dass sie einen Guru hat oder einen Meister, die heißen ja da nicht Guru, aber einen Meister hat. Und dass sie merkt, das ist für sie ein sehr wertvoller Weg. Aber dass sie sich jetzt verliebt hat und dass sie jetzt auch einen jungen Mann in ihrem Leben hat. Und sie hat so gesagt, wenn ich Buddha richtig verstehe, ist auch die Anhänglichkeit an einen Menschen noch ein Hinderungsgrund. Im Letzten sollte es mir um gar keine Anhänglichkeiten mehr gehen. Und sie hat das innerlich als einen Konflikt empfunden. Und ich fand das so interessant, ich fand es irgendwie berührend, weil ich habe ihr gesagt, schau, für mich ist das, wie ich Gott verstehe, wie ich glaube, hier ist ein Unterschied. Denn wenn ich glaube, dass Gott die Liebe ist, dann meine ich damit, dass Gott in sich Beziehung und Gemeinschaft ist und nicht die Auflösung von Ich und Du. Das heißt, um Gott näher zu kommen, muss ich nicht und soll, darf ich nicht mal, mich aus allen menschlichen Beziehungen lösen in ein reines Dahinter, sondern sind menschliche Beziehungen gerade der Ort, wo sich das zeigt und konkretisiert. Jetzt ein bisschen weniger abgehoben gesagt. Was ich ein bisschen eine Frage habe hier an zum Beispiel Kurs in Wundern ist, wo ist der Sitz des Du? Also hier wird sehr viel darüber gesprochen, dass das Ich im Letzten das Ego auf jeden Fall auch eine Täuschung ist und zu erkennen, dass ich göttlich bin und dass der andere auch göttlich ist, ist die Erkenntnis, dass wir alle eins sind. Und da ist sehr viel Wahres dran im Sinne von, finde ich, dass jeder Mensch unglaubliche Würde hat und Schönheit hat und Bedeutung hat. Mir ist aber dieses Ich und Du sehr, sehr wichtig. Auch dieses Wort von Non-Dualität, das bringt Richard Rohr zum Beispiel oft, dass es darum geht praktisch, dass es nicht schwarz-weiß, nicht entweder oder, ist es nicht duale, glaube ich, ist in Gefahr, das Du zu tilgen. So der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat das sehr groß gemacht und dann auch Emmanuel Levinas, ein weiterer jüdischer Philosoph, die gesagt haben, dieses Grundwort in der Bibel, dass Gott erschafft, dass Gott der andere ist, dass er nicht verschmilzt mit uns, ist die Grunddimension von Beziehung und von Liebe. Ne? Wenn ich und du gar nicht mehr unterscheidbar sind, also wenn du mich gar nicht herausforderst, sondern du und ich mehr oder weniger verschmelzen oder Gott und ich verschmelzen, wenn Gott mir gar nicht mehr gegenübertritt als einer, vor dem ich mich verneigen kann, von dem ich Liebe empfangen kann, aber der mich auch korrigieren kann, dann ist die Gefahr total groß, dass am Schluss nur mein Ich bleibt und mein Ich ist alles. Und das war so ein bisschen das Gespräch, das ich mit dieser chinesischen Studentin geführt habe, zu fragen, wo ist der Sitz des Du in diesen eher östlichen Heilswegen? Wird das Du und das Ich-Du der Liebe, auch das Anderssein des Anderen, radikal ernst genommen oder wird das getilgt? Auch das Anderssein Gottes? Oder ist Gott am Schluss genauso wie ich? So. Die zweite Aussage, wo ich hängen geblieben bin, hier wird viel gesagt, praktisch, dass nur das Ego richtet. Ne? Es gibt ja auch den Satz, bei Jesus richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Und es hört sich so an, als wäre das Urteilen an sich, etwas zu beurteilen, ob es gut oder böse ist, als wäre das schon schlecht. So, hier drin steht praktisch, nur das Ego, das braucht diese Urteile. Aber in echt musst du nur erkennen, dass alles in dir ist. Es hat gewisse Anknüpfungspunkte zu so einem, ich sag mal, Vulgär-Jungianismus. Der Carl Gustav Jung hat stark so diese Archetypenlehre, war ein Schüler von Sigmund Freud, entwickelt und gesagt, okay, es geht darum, den Schatten zu integrieren. Es geht also nicht so sehr darum, anzuerkennen, was böse ist. Hat eine gewisse Ähnlichkeit, viel weniger esoterisch, aber bei Stefanie Stahl mit dem inneren Kind, da gibt es auch das Schattenkind. Ich möchte mich da nicht distanzieren, weil ich finde den Ansatz von Stefanie Stahl überwiegend sehr, sehr gut. Es gibt ja den verletzten Anteil in jedem von uns. Es gibt auch den Schatten, das Unbewusste. Jetzt aber die Frage, gibt es nicht aber auch das Böse? Ne? Also kann ich alles integrieren, indem ich einfach nur erkenne, dass ich ja göttlich bin? Oder ist nicht vielleicht das wahr, was der Solzhenitsyn sagt, dass die Trennlinie zwischen Gut und Böse nicht zwischen Völkern oder zwischen Geschlechtern oder zwischen Klassen ist, sondern die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft mitten durch mein eigenes Herz. Der Kurs im Wunder sagt im Wesentlichen, dass das Böse gar nicht real ist, nur eine Täuschung ist und dass nur das Schuldgefühl das Problem ist. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich mache vielleicht nochmal ein Video über Eckhart Tolle, den ich auch sehr interessant finde mit seiner Betonung auf das Jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein großes Missverständnis ist, denn Schuldgefühle sind sehr wichtig. Schuldgefühle können mich erinnern an meine Verantwortung, nämlich die Verantwortung zum Beispiel für den anderen, den ich verletzt habe. Und das war in der Vergangenheit. Wenn ich sage, nur das Jetzt zählt, ist die Gefahr sehr groß, dass damit ein Abstreifen von aller Verantwortung damit einhergeht und damit eine Flucht aus allen Beziehungen. Weil Beziehungen haben immer mit Verantwortlichkeiten auch zu tun. Und die Schuldgefühle, hey, wenn ein Mensch keine Schuldgefühle mehr haben kann, ist er in der Lage, ein kompletter Schwerverbrecher zu werden. Und wir sollten nicht vergessen, so meditative Wege, erkenne, alles ist in dir, alles ist nur Täuschung, ist perfekt geeignet, auch schreckliche Dinge zu rechtfertigen. Es gab eine große Anfälligkeit im Zen, zum Beispiel in der Kyoto-Schule in Japan, für das faschistische Gedankengut im japanischen Kaiserreich vor dem Zweiten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg gab es eine große Offenheit. Und Heinrich Himmler, der große Nazi, der hatte angeblich immer eine Ausgabe der Bhagavad Gita, des heiligen Buchs des Hinduismus, in seiner Jackentasche. Und einige führende Nazis, auch Himmler, waren große Verehrer des Hinduismus oder auch des Buddhismus. Damit sage ich nicht, dass das alles das Gleiche ist. Es gab genauso Christen, die anfällig waren dafür. Um das geht es nicht. Es geht nur darum, ich glaube, wir brauchen eine Theorie, die auch das Böse, die Verführbarkeit unseres eigenen Herzens sehr, sehr eng nimmt. Ich bin ein bisschen gestolpert zum Beispiel auch bei diesem Satz, Depressionen kommen nur dadurch, dass du nicht verstehst, dass du schon alles hast. Also praktisch, du glaubst die Illusion, dass du irgendwas brauchst. Und würde ich sagen, warte mal, Depressionen können auch daher kommen, dass ich selber mich an mir versündigt habe, dass ich selber mich jahrelang vernachlässigt habe. Es kann auch daher kommen, dass andere mich zutiefst verletzt haben. Depression kann Kennzeichen eines tiefer liegenden Traumas sein. Und es wäre geradezu gefährlich zu sagen, nee, ich habe ja nur noch nicht verstanden, dass ich in echt schon alles habe. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Zum dritten Punkt. Hier wird Versöhnung, Atonement im Englischen, beschrieben als etwas, was es nur zu erkennen gibt. Also hier wird ausführlich gesagt, dass Schuld vergeben wird oder Versöhnung geschieht. Da muss nichts Äußeres passieren, zum Beispiel irgendein Opfer, eine rituelle Waschung oder irgend so, wie in Religion und so, sondern du musst es nur erkennen, dass alles schon da ist. Und mein Problem ist dann ein bisschen, aber wann hast du es genug erkannt? Also wenn zum Beispiel die Depression ein Symptom dafür ist, dass ich noch nicht tief genug erkannt habe, dass ich es eh schon habe, ja, wenn ich aber die Symptome der Depression trotzdem noch habe, was tue ich dann? Und hier ist ein bisschen meine Sorge, auch um ein paar Menschen, die ich kenne aus so der spirituellen Szene, wann bist du innerlich heil genug? Ne, alle Religionen, garantiert auch das Christentum, auch auf jeden Fall auch das Christentum, haben eine Gefahr, zu einem Leistungssport zu werden. Da ist keiner davor gefeilt, ich es aber garantiert auch nicht. Ne? Wir leben ja auch in extrem leistungsorientierten Zeiten. Und die Frage, wo ist denn der Sitz von unserem menschlichen Mitwirken mit der Gnade? Das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Aber hier sehe ich ein inhaltlich großes Problem. Praktisch, auf wie viele Seminare musst du gegangen sein? Wann sind deine Chakren rein genug? So, also wie kann man vermeiden, wenn man sagt, die Erlösung geschieht dadurch, dass ich was erkenne, wie kann ich vermeiden, dass es nicht einfach nur eine Leistung ist, die ich erbringen muss? Ein vierter Punkt, den ich fragen möchte, ist, wenn das stimmt, was da drin steht, dass das Ich göttlich ist. Also letztendlich wird hier gesagt, du bist göttlich und ich bin auch göttlich. Und Jesus hat gesagt, er ist Gottes Sohn, weil er damit sagen wollte, wir alle sind Söhne Gottes. So, das wird hier verkündet. Dann ist die Frage, oh wow, es ist ein sehr positives Bild vom Menschen, aber vielleicht ein zu positives. Weil Menschen tun auch ganz schön schreckliche Sachen. Und wenn wir alle Götter sind, ist die Frage, wer ist aber ein Korrektiv? Damit meine ich nicht Bestrafung und Böse und Sünde, sondern damit meine ich, wir haben blinde Flecken. Und was ich persönlich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass es eine Glaubensgemeinschaft gibt. Übrigens in vielen der klassischen geistlichen Wege, auch im Zen zum Beispiel, ist es nicht was, was du für dich alleine machst, sondern du hast einen Lehrer und der ist sogar ziemlich streng. Im klassischen Hinduismus, jedenfalls in den weiterführenden Schulen, hast du Gurus, die sehr starke Autorität ausüben, bis hin zu dem Punkt, dass es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Aber jetzt importieren wir in den Westen ja nur Bruchstücke dieser teilweise Jahrtausenden alten Lehren und es trifft bei uns auf eine individualisierte und sogar konsumorientierte, leistungsorientierte Gesellschaft. Und dann frage ich mich, können nicht solche Lehren, wie du bist göttlich und vergiss das Alte einfach und manifestier positive Sätze, nicht einfach auch einen blinden Fleck zementieren, wo ich am Schluss überhaupt keine Erlösung finde, sondern mich immer tiefer verrenne in eigentlich den Fehlstellungen meines Herzens? Das ist eine Frage, die ich habe. Und das Fünfte ist was Kleineres, aber ist zum Glück bei anderen nicht so stark ausgeprägt, so ganz zeitgenössischen. Da kommt ganz oft viel mit dem Körper vor, aber hier bei Course in Miracles, bin ich ein bisschen erschrocken. Da wird ganz oft gesagt, das Körperliche ist eigentlich nicht wichtig, es geht nur um the mind. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum oft in so einer Spiritualität auch Reinkarnation als sehr glaubwürdig erachtet wird, weil das Körperliche oder wenn das Körperliche sozusagen nur eine Täuschung ist, dann ist das Eigentliche nur geistig. Und das halte ich für einen großen Trugschluss. Ich halte ihn erstmal philosophisch für einen Trugschluss, weil wir Geist gar nicht denken können ohne Körper. Das habe ich in mehreren Videos hier schon versucht auszuführen. Das muss ich hier nicht mal mehr wiederholen. Aber alles, was wir tun, auch unser Denken, besonders unser Fühlen, ist verleiblicht. Und ich finde diese Aussage, dass es letztendlich geht, das Stoffliche, das Materielle zu überwinden in ein mentales Reich, wird dem Menschen nicht gerecht und auch der menschlichen Geschichte nicht der Natur, nicht der menschlichen Beziehung, nicht der menschlichen Geschichte, der menschlichen Schöpfung. Deswegen finde ich sehr, sehr, sehr schön einerseits im Judentum diese starke Diesseitsorientierung. Ja, da geht es, also im Alten Testament, da geht es überhaupt nicht viel um das Jenseits und das ewige Leben, sondern es geht um hier und jetzt. Und im Neuen Testament, jetzt spreche ich natürlich als Christ, ja, die Inkarnation, also eben gerade nicht das Raus aus dem Fleisch, sondern Gott kommt in das Fleisch hinein, in den Körper hinein und da passiert sich im Letzten oder da ereignet sich im Letzten dann Erlösung. So, deswegen, ich möchte einfach abschließend sagen, ich möchte das alles wertschätzen. Ich glaube, es sind sehr, 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 sehr wesentliche und gute Intuitionen und die für mich persönlich als Christ, das, was Jesus verkündet hat, in ein noch besondereres Licht drücken. Und ich persönlich glaube, dass diese Betonung jetzt der biblischen Geschichte von ich und du, also dass Gott Person ist, dass er gegenüber ist, dass er nicht verschmilzt mit mir, dass er auch in Jesus Christus Mensch wird und auch Korrektiv der menschlichen Geschichte wird. Ich finde, dass das alles in noch viel größerem Licht erstrahlt. Auch das Bild des Gurus, das ist ja missbräuchlich. Es gibt natürlich bei den Christen jede Menge Missbrauch, sexuellen und Macht. Missbrauch, aber eben natürlich in anderen Religionen auch. Der vorher schon genannte Bhagwan zum Beispiel hat ja auch einen großen Skandal und viele andere Gurus auch. Und da finde ich es wichtig, andererseits brauchen wir Menschen, die uns korrigieren in einer Gemeinschaft. Aber Jesus sagt an einer Stelle, ihr sollt keinen Menschen euren Rabbi und euren Lehrer nennen. Nur einer ist euer Lehrer, Christus. Also Jesus, auch der historische Jesus, der wirklich Mensch geworden ist und über den wir autoritativ in den Schriften der Bibel erfahren, also es ist nicht nur ein Gedankenkonzept, der ist auch das Korrektiv, finde ich irgendwie sehr wichtig. Und die Versöhnung eben im christlichen Sinne, die ist Gnadengeschenk, die ist nicht erleistbar, aber sie ist eben auch nicht nur ein Gedankending. So, diese Denkweise, die hier im Kurs von Wundern entwickelt wird, die nennt man eigentlich Gnosis. Es ist Glauben, dass die Erlösung durch Erkenntnis geschieht. Und mir scheint, dass da ein wesentlicher Aspekt fehlt, nämlich dieser Gnadencharakter, der Geschenkcharakter und auch das Historische der Erlösung. So, da sind ja diese Worte von Jesus sehr kraftvoll, dass er wirklich Mensch geworden ist und sagt, wer an mich glaubt, der geht nicht verloren. Das heißt, meine Errettung, die basiert nicht auf meiner Erleuchtung, auch nicht auf wie vielen Seminaren ich gemacht habe, auch nicht wie viel ich gebetet habe und wie viel spirituelle Praxis ich erleistet habe, sondern durch das, was ein anderer für mich schon getan hat. Ja, ist eigentlich ein unglaubliches Gnadengeschenk. Und ein letztes, diese Körperfeindlichkeit, das ist bei ganz vielen Religionen ein großes Problem. Ich glaube, Christen haben am wenigsten guten Grund dafür, weil wenn Gott Mensch geworden ist, gibt es ja dem menschlichen Körper auch eine unglaubliche Würde und Bedeutung. Und deswegen freue ich mich an so spirituellen Wegen oder therapeutischen Wegen, wo das Körperliche ganz neu zum Tragen kommt. Was will ich abschließend sagen? Ich habe jetzt meinen Senf dazugegeben zu einer Szene von Spiritualität, die ich ernst nehme, wo ich gute Freunde habe und wo ich mir eigentlich mehr Dialog wünschen würde, vor der ich keine Angst habe und wo ich viele Chancen sehe und in der hinein ich umso kontrastierter und klarer erkennen könnte, wie sähe das aus, wenn Menschen so die Botschaft von Jesus, die Botschaft von der Bibel auf eine so praxisnahe, auf eine so eine erfahrungsbasierte und konkrete Weise tatsächlich als spirituellen Pfad zur Transformation, also als Weg der Veränderung entdecken würden. Und das ist einer so der Anliegen hier von diesem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt über so Glaubensthemen habe ich auch Vorträge, es ist immer eine Mischung, manche sind eher philosophisch und so zeitgeschichtlich, manche eher theologisch und Bibel. Kannst den Kanal auch Mitglied werden, dann hast du noch Zugang zu 50 oder 60 weiteren Vorträgen als denen, die hier sind. Vielleicht hat dich das angesprochen. Und wie gesagt, wenn du selber noch tiefer drin bist in einem Thema, ich kann natürlich nicht alle Bücher lesen, die über diese Sachen veröffentlicht wurden, dann schreib einfach deine Erfahrungen in die Kommentare. Und würde mich total freuen, wenn wir dann in einen Austausch kommen. Und jetzt habe ich meinen Senf dazugegeben, jetzt kannst du deinen Senf auch dazugeben. Einen schönen Tag euch noch.